ARD.
The European Handball Federation, they don't care about the players, about the teams. They are like a fast food company. They don't care about the quality. They are just selling. We had to do two games inside 22 hours. Next morning, they put us in a bus like frozen chicken. It's absolutely disgrace. It's absolutely shocking.
Frozen chicken. Und die Miene von Dagur Sigurdsson war auch very frozen. Der hat eine kleine Wutrede gehalten und damit ganz schön für Aufsehen gesorgt, hat aber auch den ein oder anderen Punkt. Wir müssen drüber reden, das ist Teil der Wutrede gewesen von Sigurdsson, unserem Gegnertrainer quasi und dem ehemaligen Bundestrainer. Schauen wir jetzt drauf, bevor wir ins Halbfinale starten mit Yogi und Dominik.
Handball auf die Eins, der Sportschau-Podcast zur Handball-EM mit Stefanie Müller-Spirra.
Also eins ist ja mal klar, so ein Handball-Großereignis ist selten Zuckerschlecken. Der Zeitplan immer heftig. Andere Sportarten würden nur noch große Augen machen, wenn sie so einen Modus hätten. In diesem Jahr ist es aber schon nicht zum ersten Mal, aber mal wieder besonders. Das trifft in dem Fall zum Beispiel den Halbfinalgegner der deutschen Mannschaft, nämlich die Kroaten, die ihr letztes Hauptrundenspiel 22 Stunden nach dem vorletzten Hauptrundenspiel spielen mussten und dann eben am Tag vor dem Halbfinale auch noch reisen mussten von Malmö nach Herning. Das ist die Zusammenfassung, Dominik. Könnt ihr mir folgen?
Ja, wir können dir folgen, weil wir natürlich schon lange in diesem Turnier sind und selber auch solche Turniere gespielt haben. Wer weiß, wo wir überall früher mit dem Bus hingefahren sind durch Schweden, kurz vorm Abgrund waren. Jogi, kannst du dich noch erinnern, wo wir von einem Ort zum anderen gefahren sind?
Aber Norwegen nach Lillehammer mit dem Bus. Das war ganz ähnlich, auch vorm Halbfinale.
Aber man muss ja auch mal sagen, also die Deutschen haben das komplette Gegenteil.
Ja.
Von Anfang an hier in Herning zu sein oder dann in Selkeborg das Mannschaftshotel zu haben und immer nur an einem Ort zu sein, boah, da treffen zwei Welten der Belastung der letzten 5-6 Tage voll aufeinander.
Der unterschiedlichen Belastung vor allen Dingen.
Ja.
Das eine ist Reisen, Stress, viel Spielen, das andere ist dann irgendwie eher eintönig und erdrückend vielleicht.
Lagerkoller.
Aber, ja, genau. Aber ich kann ja Dago schon komplett verstehen. Ist ja keine Frage. Können wir nochmal auswerten, aber ich kann ihn komplett verstehen.
Ja, lass uns nochmal reinhören, was er genau noch gesagt hat. Dagur Sigurdsson, der Trainer der kroatischen Nationalmannschaft.
We just arrived now 2:30.
Wir sind gerade erst um 14.30 Uhr angekommen und dann muss ich hier unbedingt herkommen. Das dauert so lange, weil wir eben nicht hier waren. Schon komisch. Ich hatte also eine 35-minütige Fahrt hierher. Ich muss diesen Zirkus mitmachen und dann wieder 35 Minuten zurückfahren. Es wird so gegen 17 oder 18 Uhr sein, wenn ich zurückkomme. Und ich hatte heute weder Training mit der Mannschaft noch die Besprechung. Das bestätigt mir, dass dem Europäischen Handballverband die Spieler und die Teams völlig egal sind. Die sind wie eine Fastfood-Kette. Qualität interessiert sie nicht. Hauptsache, sie verkaufen.
They are like a fast food company. They don't care about the quality. They are just selling.
Ja, inwiefern könnt ihr die Wut von Dagur Sigurdsson nachvollziehen, Jogi?
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir es schon irgendwie ansatzweise diskutiert haben hier im Podcast. Auf jeden Fall im Team ja schon in den letzten Tagen. Das ist schon brutal. Du spielst dein drittes und viertes Hauptrundenspiel innerhalb von 2 Tagen. Das war anders als in der Hauptrundengruppe der Deutschen. Dort war immer ein freier Tag. Die Deutschen hatten ja auch schon zwischen Vor- und Hauptrunde einen freien Tag mehr. Und dann hast du noch diese Reise. Also du machst am Ende dann innerhalb von 4 Tagen 3 Spiele und bist dann nochmal 5 Stunden im Bus. So, das ist schon nicht geil. Das ist schon richtig, richtig knackig und richtig viel und auf jeden Fall auch zu viel. Es ist jetzt nicht überraschend, dass es so ist. Das wusste man auch vorher, dass es so kommen wird. Trotzdem, glaube ich, ist das Fass übergelaufen, als man festgestellt hat, ja, okay, das Teamhotel ist in Silkeborg. Dann ging es zu dem Termin nach Herning, was auch wieder dann 30, 40 Kilometer beziehungsweise 30, 40 Minuten sind. Ich glaube, da ist Dago dann endgültig der Kragen geplatzt. Und wie ich eben schon sagte, ich kann das grundsätzlich verstehen. Ich finde den Modus, so wie es jetzt ist, für die Teams, die aus der anderen Hauptrundengruppe kommen, auch sehr, sehr zweifelhaft.
Die EHF hat mittlerweile auch ein Statement nochmal gemacht, in dem sie auch sagt, dass allen Beteiligten natürlich die Turniermodi klar sind. Im Vorfeld, weit im Vorfeld. Trotzdem, Johannes, hat Dago Sigurdsson wahrscheinlich einen Punkt. Und wenn man erst wirklich drinsteckt und es erlebt, spürt man ja auch manchmal erst, wie krass es eigentlich ist. Und im Zweifel eben auch, wie ungerecht. Denn gerade, wie du es ja schon gesagt hast, wenn man auf die andere Hauptrundengruppe guckt, nämlich die der Dänen und die der Deutschen, da war schon mehr Entspannung. Da war nämlich nur Silkeborg und Herning, was maximal 30, 40 Minuten voneinander entfernt ist. Und eben immer ein freier Tag dazwischen. Dominik. Dago Sigurdssons Wutrede macht Schlagzeilen auf jeden Fall.
Macht Schlagzeilen und war ehrlicherweise auch spannend zu sehen, wie Alfred Gislason, der ja auch Isländer ist, an der Stelle ihn auch total verstehen kann und bei dem Wort Frozen Chicken in the bus 4 hours from Malmö zu Silkeborg, da musste man auch dieses Grinsen von Alfred Gislason mal kurz wahrnehmen. Und ja, jeder Trainer steht da wahrscheinlich auf Seiten von Dago Sigurdsson, weil es geht zu Lasten der Spieler und der Qualität. Deswegen hinten raus von einem Turnier willst du die stärksten Spieler haben, die Spieler, die die beste Qualität auf die Platte bringen. Und das ist natürlich kontraproduktiv, wenn du da keine Zeit zu regenerieren hast und dann noch mit Reisen. Also das muss man dann vielleicht in Zukunft auf mehrere Wochenende. Jetzt hat man ja schon 2,5 Wochen. Vielleicht braucht es dann noch das 3. Wochenende dazu.
Ja, oder man hätte vielleicht gucken können, dass die Hauptrundengruppe, die nicht den Ort wechseln muss, dann 2 Tage hintereinander spielt. Dann wäre vielleicht wenigstens ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit gewesen. Also du hast es gerade schon gesagt, Alfred Gislason hat seinem Trainerkollegen zugestimmt. Auch Benjamin Chaton, der DHB-Manager, hatte auf dem Medientermin vor dem Halbfinale schon gesagt, dass er es auch heavy findet, das Programm, und durchaus benachteiligend für die andere Gruppe. Also da gibt es schon weite Zustimmung.
Ich finde, dass allerdings schnell aus den Köpfen kommen muss, diese Diskussionen zu führen, weil, also von seitens der Deutschen, dieses ja vielleicht als Teil ihre Vorbereitung irgendwie nehmen, dass ja, da kommt jetzt ein Gegner auf einen zu, der vielleicht ein bisschen mehr Körner gelassen hat. Das war die größte Motivationsrede, die Dago Sigurdsson machen konnte für sein ganzes Land der Kroaten, sich da jetzt nochmal sowas von dagegen zu stemmen und alles rauszulassen. Mal gucken, wie viel Herz und Körner und Emotionen da jetzt noch vorhanden sind.
Da wird ordentlich Wut im Bauch nochmal mitspielen vielleicht im Halbfinale. Kann ja die letzten Energiereserven irgendwie rausholen vielleicht, oder Jogi?
Hundertprozentige Zustimmung. Das werden sich alle Spieler angeguckt haben. Das wird ja heute durch die Medien gehen. Es wird knallen. Die werden alles rausholen. Die werden die autonomen Reserven mobilisieren für dieses Halbfinale, weil, wie Dominik sagt, bessere Motivation gibt es ja nicht. Ich finde aber, ein wichtiger Punkt wird jetzt hier wieder auf den Tisch gebracht, und da waren auch Dominik und ich und ja auch viele andere Spieler in der Vergangenheit involviert. Die Stimme der Spieler wird verdammt nochmal immer noch nicht gehört. So, und das ist einfach ein Skandal an sich. So, ich habe wirklich viele, viele Jahre meines Lebens damit verbracht und auch viele andere Mitstreiter, die Stimme der Spieler hörbar zu machen. Da sind wir auch immer wieder krachend gescheitert. Jetzt sind wir nicht mehr aktiv. Jetzt sind andere in der Pflicht, da was zu tun. Und ich hoffe einfach nur wahnsinnig, dass vielleicht genau diese Rede von Dago Sigurdsson dazu führt, dass man die Sachen nicht so schnell vergisst, dass man morgen drüber nachdenkt, aber auch noch in 3 Monaten, wie wichtig die Spieler sind. Sie sind das Wichtigste im ganzen System. Es bedarf vieler Stakeholder im gesamten Handball, die einfach mithelfen, so eine EM auf die Beine zu stellen. Aber ohne Spieler geht es auf gar keinen Fall. So, und da müssen wir dran denken. Und da müssen vor allen Dingen jetzt auch die Leute an einen Tisch und nicht die Tische auseinanderziehen und vielleicht die Spieler immer weniger beteiligen, wie es sich gerade anfühlt.
Da kann man an der Stelle vielleicht auch mal, Jogi hat es gesagt, ist ja vielleicht für die vielen Zuhörer gar nicht so bekannt, dass Jogi einer der Mitinitiatoren und Gründer dieser Spielergewerkschaft in Deutschland war und ist und noch immer sich dabei engagiert, auch selbst nach der Karriere. Davon braucht es mehr in anderen Nationen. Ich habe in Frankreich gespielt, wie wir jetzt auch schon in diesen Wochen gehört haben. Da ist diese Spielergewerkschaft ein Riesenthema und die schaffen es dann auch durch Unterschriftenaktionen, durch Spielergewerkschaften, Themen oder Spielorte, Spieltage zu kürzen etc. pp. Also das braucht es deutlich vermehrt auch in Deutschland, in der stärksten Liga der Welt. Und die Dänen stehen da ehrlicherweise auch ganz gut da, gehört zu werden. Aber da braucht es einfach noch mehr im europäischen Handball.
Genau, das gibt es ja auch in anderen Sportarten, dass dann da die Verbände auch zumindest zusammenarbeiten mit Kommissionen, in denen Athletinnen und Athleten sind und auch deren Belange immer wieder vertreten, ist auf jeden Fall ganz wichtig im Sport, denn natürlich, das sind die Protagonisten, in dem Fall die Handballer, und wir wollen natürlich, dass es denen möglichst gut geht, damit die performen können auf der Platte, zum Beispiel im Halbfinale. Wir freuen uns auf das Halbfinale zwischen Deutschland und Kroatien und wir freuen uns jetzt auf Jannik Kohlbacher, mit dem konnte ich sprechen, allerdings vor der Wutrede von Dago Sigurdsson. Also nicht wundern, wenn das jetzt kein Thema ist. Hier ist Jannik Kohlbacher. Von außen, so als Handballfan oder von uns als Journalistinnen und Journalisten betrachtet, ist diese Handball-Europameisterschaft durchaus eine Achterbahnfahrt. Wo befindet sich denn eure Achterbahn gerade?
Ja, ich glaube, das nicht nur aus eurer Sicht. Für uns war es auch eine Achterbahn. Wir hätten ja gefühlt schon seit über einer Woche jetzt zu Hause sitzen können. Haben dann auch da unser Endspiel gegen Spanien erfolgreich für uns gestalten können. Dann eigentlich eine positive Hauptrunde, wo natürlich dann aber auch nicht alles Gold war, was geglänzt hat. Ja, gegen die Portugiesen wirklich schwieriges Spiel. Dann gegen die Norweger hätte man sich nicht beschweren können, zur Pause dann mit 5-6 Toren in Rückstand zu liegen. Und ja, gegen die Dänen dann wieder eine sehr, sehr gute Leistung bis zur 38. Minute, doppelte Unterzahl. Dann sind sie denn ein wenig entglitten, um es mal vorsichtig und ein bisschen positiv trotzdem noch auszudrücken. Und ja, gegen die Franzosen dann wahrscheinlich das beste Spiel des Turniers bisher. Demnach glaube ich, dass die Achterbahn aktuell, ja, ich hoffe mal nicht ganz oben ist, aber schon relativ weit oben.
Aber so auf dem Weg nach oben, bereit, um den nächsten Looping zu nehmen, gefühlt der dann wieder nach oben katapultiert, das wäre dann das Finale.
Genau, das wäre die Wunschvorstellung. Und wenn wir in der Achterbahn denken, dann würde ich das gern so nehmen.
Ja, unbedingt. Jetzt sitzt du heute hier auch als jemand, der uns ja berichten kann, wie es geht. Du weißt ja, wie man Europameister wird. Du hast zu den Bad Boys 2016 gehört. Ihr habt den Titel da geholt, das ist 10 Jahre her, das wäre doch jetzt eigentlich, finde ich, ganz schön, 2026 das nochmal zu machen. Kannst du denn irgendwelche Parallelen ziehen, stimmungstechnisch, mannschaftstechnisch, wo du sagst, fühlt sich ein bisschen an wie damals oder ist alles anders?
Ja, 10 Jahre sind 10 Jahre, demnach hat man natürlich dann auch eine andere Draufsicht. Damals war ich noch bei den jungen Wilden dabei, mittlerweile ja, rollt man dann doch mal mit den Augen, wenn da wirklich aus der Abteilung Späth, Fischer, Grigic, Schlurow, ja, jeden Tag gefühlt der gleiche Witz kommt und für die ist aber immer noch lustig. Ja, dann glaube ich, so über das Turnier betrachtet, kommt man da auch in eine ähnliche Richtung. Damals in der Gruppenphase auch ein Spiel verloren gegen die Spanier, hatten wir gefühlt keine Chance in diesem Vorrundenspiel, dann auch da in einem Gruppenfinale gegen die Schweden dann am Ende durchgesetzt, weitergekommen, dann auch eine, ja, ich sag mal, schwere Hauptrundengruppe gehabt mit den Dänen, die da auch noch drin waren. Ja, und dann auch einfach diese, ich nenne es einfach mal Coolness von den Jungs damals. Natürlich im Gedächtnis Rune Dahmke mit seinem Wurf gegen Norwegen, um uns da einfach in die Verlängerung zu bringen. Auch da hat man jetzt ja die Jungen abgezockt. Wenn ich mir alleine Juri anschaue und ich nenne ihn mit 30 aus meiner Position seine 25 Jungen, ja, der sich einfach ein Herz nimmt, oder Marco Grigic geht dann vorne weg und nimmt sich dann auch in der schwierigen Phase einfach die Würfe, die wir gebraucht haben. Renas genauso, also man hat einfach diesen frischen Wind in der Mannschaft und ich glaube, wir haben, wie Alfred das auch angesprochen hat, einfach so eine Breite in der Mannschaft, wo man sagen kann, wenn wir die über das ganze Turnier nutzen können, und das haben wir im Verlauf des Turniers gemacht, da bekommen viele Jungs dann gerade in der Abwehr Pausen, wo andere dann in die Bresche springen und einfach irgendwo dann Luft geben, dass die anderen Jungs das vorne wieder richten können. Dann haben wir, glaube ich, vieles richtig gemacht.
Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, wie viele im Prinzip performen und im richtigen Moment dann da waren bisher, ob das jetzt Juri war jetzt im letzten Spiel oder eben Marco, Franz. Du hast auch mit wichtigen Aktionen sofort dazu beigetragen, dass das Spiel in die richtige Richtung geht. Wie ist denn das Teamgefühl? Kann man das irgendwie ein bisschen mit 2016 vergleichen? Ihr habt euch damals die Bad Boys genannt. Der Part der Handballhistorie ist over. Welchen Titel würdest du euch denn gerade geben?
Ich glaube, die Frage kam auch schon ganz, ganz oft und ich kam auch jedes Mal ins Grübeln. Ja, wir haben ja eigentlich ja, die jungen Wilden, um es mal ein bisschen in die Richtung zu treiben, weil man dann doch ganz oft merkt, dass wir einfach viele von den Junioren-Weltmeistern hier dabei haben, die sich super integrieren, die auch eigene Akzente setzen. Ja, und von den Jahrgängen davor sind ja dann gefühlt Wie viele Junioren-Weltmeister haben wir? 6?
6, ja.
Ja, dann bleibt ja nicht mehr ganz so viel im Kader übrig und von den Spielern muss man noch Rune, Andi und mich abziehen, als ganz alte Hasen.
Als ganz alte, ja.
Ja, demnach schon eher die jungen Wilden. Aber ich glaube, da hat sich einfach im Handballsport generell was getan, dass man in dem Alter in den Topclubs schon so große Rollen hat, war vor 10 Jahren auch nicht unbedingt üblich.
Ja, das ist jetzt schon ein bisschen eine andere Nummer, aber du sagst ja schon, die 6 Junioren oder U21-Weltmeister, die sind ja bestens integriert. Das ist ja nicht so, dass es Gruppe in Gruppe ist, ne? Sondern das Teamgefühl, das euch bis hierhin getragen hat, muss euch ja auch im besten Fall bis ins Finale tragen.
Ja, das wird's auch. Wir haben wirklich super Stimmung. Wir haben, wie ich es vorhin auch schon angesprochen habe, viele lustige Spieler dabei, die ja aus jeder Situation irgendwas machen, dass man doch ins Schmunzeln kommt.
Wer ist denn der Lustigste? Das ist wahrscheinlich eine Perspektivfrage, ne?
Ja, Miro Schlurow denkt, er ist der Lustigste. dabei müssen wir es aber auch belassen. Julian hat wirklich sehr, sehr viele versteckte Spitzen, wo er.
Was man ihm gar nicht
schießt.
So zutraut,
nein,
oder?
Nein. Aber wenn man ihn dabei anschaut, dann hat er immer so ein schelmisches Grinsen. Ja, Andi denkt auch wirklich, er ist lustig.
Das war aber vor 10 Jahren auch schon so.
Ja, genau, da hat sich nichts geändert und er wurde auch nicht lustiger. Ja, aber die jungen Wilden dann mit David und Fischi gepaart mit Marco, da kann man, auch wenn es unlustig war, auch nur über die 3 lachen, weil das ist Chaos.
Wie man immer so schön sagt, da sieht der eine so aus, wie der andere heißt, ne? Und alle sind sie lustig.
Genau.
Ich bin mir ja gar nicht sicher, wer von euch beiden hier der Lustigere ist.
Ja, das ist klar. Ist der Dominik auf jeden Fall. Und der Sänger.
Der Sänger sowieso.
Naja, irgendein kroatisches Lied wird mir schon noch einfallen die nächste Zeit.
Ich hoffe. Ich hoffe auf jeden Fall. Pass auf, apropos Dominik ist der Sänger. Da kommt eine Mail von Yvonne. Doch genau richtig, die schreibt: Hallo ihr drei, ich habe euren Podcast erst dieses Jahr entdeckt. Okay, Yvonne, das ist natürlich semi-gut, aber immerhin besser spät als nie. Genau. Beachte das Wortspiel mit der Deutschlandball-Nationalmannschaft.
Versteht hier jeder?
Versteht hier jeder. Und höre ihn seitdem jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Ihr macht das einfach klasse und wenn Dominik dann noch anfängt zu singen, kann der Tag nur gut werden. Danke dafür.
Wow, was ein Lob. Das geht ja runter wie Öl.
Ja, mindestens eine, die das so sieht. Das ist doch super. Also freuen wir uns drüber. Und eine Frage hätte ich noch. Wisst ihr, warum Deutschland die Abwehr so selten offensiv spielt oder sehe ich das falsch?
Das ist aber mal so eine gute Frage. Ich suche das ab und zu auch, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, klar, wir verlassen uns auf diese tolle 6-0-Abwehr, die super beweglich ist, die verschiedenste Konstellationen auch im Innenblock hat. Aber der Köster, der kann ja auch vorgezogen decken beispielsweise. Das ist ja ein überragender 3-2-1-Spieler, der auf der Spitze vorne decken kann. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Sinn macht, jetzt gegen Kroatien auszupacken, weil die sind natürlich im 1-gegen-1 und kennen diese Spielweise natürlich auch. Wahrscheinlich blüht uns eher mal eine 3-2-1 auf der anderen Seite, dass wir als Angriff gegen deren kroatische Offensive was im Petto haben müssen. Aber eine gute Frage, da steckt viel Inhalt drin.
Na klar. Wir haben ja auch schlaue Zuhörerinnen und Zuhörer, ist doch klar.
Richtig gut.
Lass uns ganz kurz nochmal auf diesen Jannik Kohlbacher schauen.
Ja.
Was hat der für eine Bedeutung für das deutsche Team, Jogi?
Er hatte schon mal eine größere, das muss man so sagen. Er war definitiv eine Bank im vergangenen Jahrzehnt, immer wieder wichtige Aktionen bekommen. Jetzt in diesem Turnier hat er nicht die ganz große Rolle. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir uns wirklich trauen, gegen die Kroaten 7-6 zu spielen, weil da bekommt er seine Rolle. Also beim 7-6 ist er halt nun mal absolut eingeplant als der Angriffskreisläufer schlechthin bei uns im deutschen Team. Leider ist es in den Phasen, wo Alfred ihn nochmal gebracht hat, nicht perfekt gelaufen. Auch als er auf links außen mal kurz ausgeholfen hat, wir mit einer von operiert haben. Das waren keine super Phasen im deutschen Team. Deswegen glaube ich aktuell, dass die Rolle nicht so viel größer wird. Aber ich lasse mich überraschen, ob das 7-6 kommt.
Aber ich wollte nochmal auf die Rolle eingehen, die er ja jetzt an sich spielt, nämlich auf halb zu verteidigen, egal ob rechts oder links. Er hat da schon nochmal durch seine körperliche Präsenz auch die Möglichkeit, das ganze Zentrum zu verdichten, ja, alles in die Mitte laufen zu lassen. Und dann ist natürlich seine körperliche Präsenz da auf jeden Fall hilfreich, vor allem in der Abwehr. Aber so wie Jogi sagt, ich meine, ein Kreisläufer sieht sich natürlich auch immer gerne im Angriff, weil er da auch seine körperliche Masse irgendwie einbringen kann, gerade als Kreisläufer im Zusammenspiel mit einem Steckpass von Juri Knorr oder Nils Lichtlein oder jeder spielt ja dann in einer gewissen Form da die Kreisläufer an. Daher, so ein Kreisläuferspiel ist immer wichtig, haben aber mit Johannes Goller und Justus Fischer einfach auch eine unglaubliche Qualität auf dieser Position. Daher, das Team im Team funktioniert und hat alle Varianten für das Trainerteam.
Auf jeden Fall hat Yannick uns schon die Vibes gegeben, dass das im Team alles sehr harmonisch ist, sehr gut funktioniert. Jeder findet den anderen super witzig, lacht über Witze, die auch nicht witzig sind. Also das scheint gut zu funktionieren. Und wenn wir jetzt auf dieses Halbfinale schauen, dann trifft die deutsche Handballnationalmannschaft ja nicht nur auf Kroatien, sondern gleichermaßen auf den ehemaligen Bundestrainer. Das ist schon eine verrückte Konstellation. Dagur Sigurdsson. Wir haben vorhin schon ganz viel gehabt zu seiner Wutrede. Lass uns die mal außen vor lassen. Wie schauen wir auf den ehemaligen Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft, Dagur Sigurdsson, jetzt bei den Kroaten, Jogi?
Das ist der Big Bad Boy quasi von damals, oder? Der,
ja.
Der Head of the Big Boys.
Papa Bad Boy war das.
Bad Boys, genau. Papa. Ja, er hat das toll gemacht mit den Kroaten. Natürlich letztes Jahr auch schon Vize-Weltmeister geworden. Er hat sich da schon jetzt schon einen Namen gemacht mit den Kroaten. Jetzt wieder, glaube ich, nicht überraschend, aber so wie es am Anfang losging, dann schon ein Stück weit überraschend ins Halbfinale gekommen. Ich glaube, die werden jetzt völlig befreit aufspielen und versuchen als kleiner Underdog, so müssen wir es, glaube ich, ehrlich betiteln, die Deutschen versuchen, an die Wand zu spielen. Aber er kennt solche Situationen. Er ist taktisch, glaube ich, hervorragend. Er ist auch menschlich einer, der so ein Team richtig kitzeln kann. Der weiß, wann er sie anpackt und wann nicht. Und die Easys haben es ja scheinbar drauf. Drei Trainer von vieren im Halbfinale sind Easys. Ist ja auch verrückt, oder?
Wahnsinn. Ja, sind Isländer, genau. Ja. Und weil du sagst Underdog, Jogi, du hast ja auch gleichzeitig quasi gesagt, sie waren Vize-Weltmeister im vergangenen Jahr. Also ganz klar ja auch ein Ausrufezeichen, da niemanden irgendwie zu unterschätzen.
0,0. Und das haben sie sich ja auch in diesem Turnier erarbeitet. Als Gruppenkopf oder jetzt in der Hauptrundengruppe 2 in Malmö als Erstplatzierter hierher anzureisen, das ist schon eine große Qualität. Und das, obwohl, und das muss man auch an der Stelle mal sagen, Domagoj Duvnjak, ja, die Legende des kroatischen Handballs, im letzten Jahr noch so als Leader auch dabei war, an der Seitenlinie war und immer auf der Bank war und eine Stütze war. Der ist ja jetzt aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und trotzdem hat diese Mannschaft vielleicht auch durch diesen Erfolg aus dem letzten Jahr dieses Gefühl für die Nationalmannschaft nochmal einfach diesen Ticken mehr zu gehen. Aber das haben wir ja vorhin angesprochen. Das ist einfach dieses Herz, was auf die Platte gelegt wird. Und da werden wir uns auf jeden Fall über emotionale Kroaten freuen dürfen.
Und wir schauen drauf auf diese kroatische Handballnationalmannschaft, unseren Gegner im Halbfinale mit Desi Krause.
Kroatien für Einsteiger.
Die Kroaten, ja, die waren ja das Team, gegen das sich Deutschland vor dem Turnier ein gutes Gefühl abgeholt hat. Zwei Testspiele, zwei Siege direkt vor der EM. Ja, das darf man natürlich nicht überbewerten, aber auf jeden Fall wissen die deutschen Handballer, wer und was da so kommt. Unter anderem, war ja gerade schon Thema, der deutsche Titeltrainer von 2016, Dagur Sigurdsson. Und der ist auf jeden Fall ein Trainerfuchs. Also irgendwas Knackiges wird er sich ausdenken, um das DHB-Team ordentlich zu ärgern. Die Kroaten waren mit ihm bei der WM 2025 ja auch nicht ohne Grund im Finale. Und 2024 haben sie Deutschland übrigens in der Hauptrunde der EM und in der Vorrunde bei den Olympischen Spielen geschlagen. Also die sind gefährlich und auch ungemütlich. Inzwischen hat mit Kiels Domagoj Duvnjak zwar ein ganz wichtiger Mann seine Nationalmannschaftskarriere beendet, aber auch ohne ihn ist das kein Spaziergang. Oder, ihr lieben Experten?
Ich sehe Kopfschütteln, kein Spaziergang auf jeden Fall. Das wissen alle. Ich glaube, das wissen natürlich auch die Jungs rund um Yannick Kohlbacher. Auch den haben wir natürlich genau unter die Lupe genommen zum Halbfinale. Lass uns auf dieses Halbfinale schauen. Kroatien. Eine Mannschaft, die euch in den Vorbereitungsspielen kurz vor dem Turnier ein gutes Gefühl gegeben hat. Aber das ist vielleicht auch ein gutes Gefühl, das einen nicht trügen sollte. Denn Kroatien kann vielleicht sogar mehr als das, was sie da gezeigt haben.
Das können sie auf jeden Fall. Man hat es ja auch im letzten Jahr gesehen, wo sie Vize-Weltmeister wurden. Bis vor diesen beiden Testspielen hieß es ja auch noch der neue Angstgegner von Deutschland. Ja, wir haben zweimal sehr, sehr gut gespielt, aber die letzten drei Spiele davor gingen auch allesamt verloren. Also man darf die Kroaten auf keinen Fall unterschätzen. Ja, ich glaube, man kennt das kroatische Temperament, die werden sich zerreißen. Aber ich glaube, mit diesem, wie es auch schon jetzt angesprochen wurde, Teamgefühl, dass jeder für den anderen einsteht und wir wirklich ja dann eine super, super Abwehr bauen mit überragenden Torhütern hinten dran, stehen in dieser Härte des Spiels um keinen Millimeter nach.
Wie blickt ihr aber natürlich auch auf Dago Sigurdsson? Ist ja auch eine besondere Personalie.
Ja, auf jeden Fall. Unter Dago durfte ich damals mein erstes Länderspiel machen, dann auch mein erstes Turnier mit dem Europameistertitel krönen. Ja, wirklich schöne Erinnerung. Unter ihm damals, die Bad Boys, war ja auch ein besonderer Abschnitt meiner Karriere. Ja, bis heute ein gutes Verhältnis zu ihm und ja, dennoch wünsche ich uns natürlich den Einzug ins Finale und hoffentlich dann für uns die nächste Chance auf eine Goldmedaille danach.
Kohli, es sind auf jeden Fall noch zwei Spiele. Entweder das Halbfinale und das Finale, was wir uns alle sehr wünschen, oder das Halbfinale und das Spiel um Platz 3. Es geht auf jeden Fall um eine Medaille. Klar, welche du dir wahrscheinlich am meisten wünschst. Aber überhaupt jetzt hier dabei zu sein und nochmal um eine Medaille zu spielen, unter den Top 4 Europas zu sein, allein das ist ja schon was Besonderes, oder?
Absolut. Wir haben die letzten Jahre gesehen, wie schwierig es einfach ist in der Weltspitze des Handballs. Und da ist ja Europa ja eigentlich so das Maß der Dinge. Wir haben auch, ja, um mal die Turniere nach der EM zu nehmen, mit Kroatien damals eine herbe Klatsche bekommen. Also wir wissen auch, wie es sich anfühlt, wenn man da aus diesem Feld rausrutscht. Und wir standen auch oft genug in der Kritik, wo einfach gesagt wurde, Deutschland gehört nicht mehr da oben hin. Ich glaube, die letzten Jahre, ja, gerade auch unter Alfred, hatten wir eine super Entwicklung, haben mehrfach bewiesen, dass wir einfach dahin gehören. Ja, mit der Olympiasilbermedaille haben wir das auch so ein Stück weit unterstrichen, wo man einfach sagen muss, Dänemark war in dem Turnier und an dem Tag für uns eine deutliche Nummer zu groß. Haben bei der Heim-EM leider nur den 4. Platz erreicht, aber auch da hätten wir die Dänen wirklich schlagen können im Halbfinale. Ja, ich glaube am Ende 7-6 hat den Dänen ein bisschen den Arsch gerettet mit unserer kompakten und aggressiven Abwehr und auch unserem variablen Angriffsspiel. Waren wir so nah dran, die Dänen zu schlagen wie seit langem nicht mehr. Ja, warum soll man das nicht wiederholen und uns unbedingt auf jeden Fall eine Medaille sichern? Und wie gesagt, es ist was Besonderes, im Halbfinale zu stehen. War es bisher jedes Mal und ja, gerade bei einer EM haben wir ja schon gezeigt, dass wir da Großes erreichen können.
Welche Rolle spielt denn dabei aber die Energie und die Batterien jetzt auch von jedem einzelnen? Renas sagte gestern schon, es wird auf jeden Fall auch eine Kraftleistung hinten raus. Denn na klar, dieses Turnierprogramm ist für alle gleichermaßen anstrengend.
Auf jeden Fall. Vielleicht haben wir diesen kleinen Vorteil, die Kroaten mussten jetzt 2 Tage in Folge spielen. Also den kleinen Obolus haben wir auf unserer Seite. Und wie ich es vorhin schon angesprochen habe, gerade Renas ist ja Dauerbrenner auf halb rechts. Dennoch schaffen wir es gerade jetzt in der Hauptrunde, ihm viel Entlastung in der Abwehr zu geben. Ja, dann kann er sich wirklich da immer für ein paar Sekunden, hoffentlich auch Minuten, die wir in der Abwehr kämpfen und die Bälle gewinnen. Kann ein bisschen durchschnaufen und dann darf er es vorne gerne wieder richten. Und natürlich wird es eine Energieleistung, das ist ein Halbfinale. Ja, und die Kroaten werden auch bis zum Ende natürlich drum kämpfen, auch wenn da der Tank vermeintlich irgendwann leer sein sollte.
Gibt es denn eigentlich irgendwelche Wetten, die abgeschlossen wurden, falls es den EM-Titel gibt?
Ich habe tatsächlich von unseren Zweien, nenn's mal wieder die zwei Lustigen, schon wieder was gehört von einem blond gefärbten Buzzcut. Ich nenne jetzt aber keinen Namen. Mhm. Das können die Jungs.
Nur beim Erreichen des Finales oder beim Titel?
Ja, natürlich nur beim Titel.
Okay. Aber ich meine, blond gefärbte Haare im Handball, es gibt Menschen, denen steht das sehr gut, wie wir beim SCM gesehen haben.
Ich wollte gerade sagen, Benno, auch Andi Schmid damals mit seiner Wette. Muss man aber dazu sagen, die beiden haben das Formturnier schon festgelegt. Von daher war das jetzt keine, ich nenne es mal Kurzschlussreaktion, sondern einfach wieder junge Unbeschwertheit.
Okay, also bei dir ist jetzt nicht angesagt, dass da der Rasierer angesetzt wird oder irgendwas. Das ist ja, also gerade beim Thema Frisuren, ne, auch im Wintersport großes Thema gewesen. Beim Biathlon wurden die Trainer rasiert. Entsprechend beim WM-Titel. Habt ihr irgendwas vor mit Alfred?
Wir können Juri rasieren.
Das wär auf jeden Fall am, ich sag mal so, am effektivsten, wenn wir aufs Haupthaar schauen,
100%.
Oder?
Ja, aber ich glaube, dann wird er mit keinem mehr von uns ein Wort sprechen.
Ja, wahrscheinlich. Wir nehmen lieber einen fröhlichen Juri Knorr mit EM-Titel und auch einen Kohli mit EM-Titel, mit dem zweiten.
Sehr gerne. Da mache ich wie Carsten Lichtlein auf dem Foto auch hier die obligatorische 2.
Das wäre schon stark.
Auf jeden Fall.
Wir drücken dir ganz fest die Daumen.
Vielen lieben Dank.
Danke.
Die
diese Wetten, Wetteinsätze, immer eine schöne Geschichte, erfreuen wir uns immer dran. Gab es denn bei euch irgendwas, auch in Sachen Frisuren oder so?
Ja, wir haben uns ja innerhalb von 5 Minuten einen Schnauzbart anwachsen, kleben lassen, bevor wir auf die Tribüne damals oder auf die Bühne damals gehen durften. Aber ich glaube, dann damals wurde auch jemand rasiert. Das war ja die Aktion 2004. Meine ich, nach dem Europameistertitel, als Heiner Brandt seinen Schnauzbart
hergegeben hat.
Und das wollte er 2007 dann nicht, weil es ja langweilig war, das hatten wir ja schon mal. Dann musste der Teamarzt da herhalten.
Aber du hast da viel mehr Titel gewonnen als ich. Was habt ihr denn in Kiel immer gemacht? Keine Frisuren?
Wir hatten bestimmt mal, gab ja einen Kreativwart bei uns und der musste sich dann immer ein Motto überlegen am Ende der Saison. Sind wir froh, dass man überhaupt so viel.
Wer ist denn bei der deutschen Nationalmannschaft der Kreativwart?
Das müssten wir mal raus.
Das ist eine gute Frage.
Kreativwart. Nils Lichtlein.
Meinst du?
Der ist auch schon deutscher Meister.
An dieser Stelle daran erinnern, dass der Manager der deutschen Handballnationalmannschaft auch mit uns gewettet hat. Gleich in der ersten Folge in diesem Jahr hat er gesagt, wenn wir ins Finale einziehen, dann geht er hier baden im Redaktionshotel. Wir sind sehr gespannt, ob das passieren wird. Das entscheidet sich jetzt im Spiel gegen Kroatien, ob Benny Chanton baden gehen muss, aber natürlich nur im übertragenen Sinne. Oder eben im nicht übertragenen Sinne. Ihr wisst, was ich meine.
Jogi, nimm auf jeden Fall die Badehose wieder mit.
Also sie ist da.
Natürlich. Wir freuen uns darauf, die auch heute wieder zu hören. Am großen Halbfinaltag, beide Halbfinals, live im ersten ab 17.15 Uhr gehen wir auf Sendung. Dann gibt es erst das deutsche Halbfinale gegen Kroatien ab 17.45 Uhr und dann später Dänemark gegen Island als zweites Halbfinale. Ja, und dann wissen wir später mehr, wer kommt ins Finale, wer spielt um Bronze. Aufregender Tag. Und mal gucken, welches Lied wir am Ende dieses Tages singen werden.
Bevor es da entlang geht, werde ich heute diese Podcast-Folge zu Ende machen, ohne dass irgendjemand weiß, was jetzt gleich passiert. Denn ich habe hier was. Es wurde ja in einer Frage gefragt, was machen die sich da auf dieses Trikot, diese Tropfen, weißt du?
Ja.
Was Julian Köster da macht. Steff, ich komme jetzt vorbei und du kriegst jetzt genau das, was Alfred Gislason sich manchmal hier vor dem Spiel unter die Nase reibt, damit die so richtig durchgepfiffen wird. Bist du bereit?
Gut, tschüss.
Ich komme.
Steff, mach die Tür zu.
Dominik, komm.
Ja, schau hier.
Das oder was?
Hier, einfach so ein Tropfen hier drauf und dann.
Oh, boah, ist das ekelhaft. Oh, ist das ekelhaft. Oh Gott. Was ist das? Oh Gott, ist das eklig. Oh Gott, das ist wirklich eklig.
Aber das ist alles vorbereitet fürs Halbfinale. One dream, one team. Oder nee, one team, one dream.
Warum macht man sowas? Das ist doch nicht angenehm.
Genau aus dem Grund. Jetzt bist du angestachelt. Du hast richtig Ärger im Bauch. Freie Nase und Ärger im Bauch.
Ich habe eher das Gefühl, dass mir das die Naseninnenwände wegfetzt. Die werden jetzt so durchgebrannt langsam. Puh.
Oh. Handball auf die 1. Jeden Tag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.